Herzliche Grüße an Sie alle, auch in dieser Morgenstunde. Und wie bereits angekündigt, möchte ich heute Morgen im Rahmen des Gesamtthemas Beweggründe und Erwartungen den Schwerpunkt legen auf Erwartungen. Ich will aber, da die Zusammensetzung heute etwas anders ist als gestern Abend, ganz kurz auch, damit der Einstieg von der Thematik her im Zusammenhang gesehen wird, etwas wiederholen. Ich habe gestern über Beweggründe gesprochen. Da geht es um die Frage des Warum. Warum entscheiden wir uns so oder so? Diese Warum-Frage hat es aber auch zu tun mit der Zielfrage, die heute Morgen angesprochen werden soll. Und da geht es um die Frage des Wozu. Man hört immer wieder die Behauptung, dass wir Christen in Nöten, Leiden oder auch Gerichten, wie man es nennen will, gar nicht fragen solle, warum. Meinen Sie das auch? Sicher ist die Wozu-Frage, wozu das alles dient, immer wichtiger. Aber es können auch in unserem Leben Dinge vorliegen, die der Klärung bedürfen. Und die Bibel gibt ja, ich habe jetzt in Langensteinbach über diese Frage gesprochen, die richtige Blickrichtung in Gerichten. Und da gibt es immer wieder Notwendigkeiten aufzuhellen, warum dies oder jenes geschieht. Und die Bibel gibt dann entsprechende Antworten. Es gehört also zusammen, dass wir einen klaren Grund haben, dass die Ausgangsbasis von Gott her gesehen eindeutig ist, damit dann auch die Zielrichtung gottgemäß und klar sein darf. Wenn ich gestern Abend gefragt habe, mit welcher Einstellung sind Sie hierher gekommen? Was sind Ihre Gründe gewesen? Dann kann ich auch heute fragen, was erwarten Sie denn von dieser heutigen Morgenstunde zu dem Thema Erwartung? Ich denke, alle erwarten etwas, sonst wären sie ja nicht hierher gekommen. Aber wir sollten, und da gibt es jetzt drei verschiedene Einstellungen im Hinblick auf Erwartungshaltungen, nicht primär etwas von uns erwarten, sondern von unserem Herrn. Er hat ja auch eine Erwartungshaltung an uns, an die Gemeinde. Und seine Erwartungen, das ist Hoffnungsgut, sind in der Bibel klar, eindeutig niedergelegt. Dann werden unsere Erwartungen nicht enttäuscht, wenn sie mit den Zielsetzungen Gottes identisch, also gleich sind. Es gibt aber große, große Probleme, Enttäuschungen, wenn das, was wir Erwartungen, was aus uns herauskommt, nicht mit dem Willen Gottes und seinen Zielsetzungen übereinstimmt. Sie haben sicher es auch hier in der Presse gelesen, bei uns stand es in der Presse, dass für den 28. Oktober in Südkorea eine Gruppe, eine Sekte den Weltuntergang prognostiziert hatte und damit die Wiederkunft Jesu. Große Enttäuschungen, sodass sogar Polizisten bereitgestellt waren, die unter Umständen Katastrophen durch die enttäuschten Sektenmitglieder verhindert werden sollten. Falsche Erwartungen. Und das kann dann, wenn es religiös motiviert ist und nicht eintrifft, wirklich zu solchen Äußerungen führen, wie ich es auch gelesen habe, dass einer gesagt hat, also das alles war Unsinn und hat alles über Bord geworfen. Das möchte der Fürst und Gott dieser Welt. Und damit ist die dritte Erwartungsquelle auch da. Die erste, ich will es nochmal sagen, Gott, die zweite liegt in uns und die dritte kann von dem Fürsten und Gott dieser Welt, von Satan, der ja die Menschen täuschen möchte, auch hineingelegt werden in uns, in die Gesellschaft, in falsche Erwartungen. Und ich denke, der größte Teil der Menschen, dessen Sinne verblendet sind von dem Gott dieser Welt, liegt in der Erwartungshaltung schief. Und darum gibt es ja oft im existenziellen, persönlichen Bereich, in der Familie, im politischen, im gesellschaftlichen, im wirtschaftlichen, so viele falsche Prognosen, Voraussagen und dann so viele Enttäuschungen. Wie viele Menschen sind wirtschaftlich enttäuscht von der Entwicklung, die wir im Augenblick haben? Weil noch vor ein, zwei Jahren ganz andere Perspektiven angeboten wurden. Und da möchten wir nicht falsche Erwartungen hegen. Die Erwartungen, die aus uns herauskommen, mögen durchaus von der Begründung her hier und da in Ordnung sein. Aber wir sollten uns immer wieder am Worte Gottes eindeutig und klar orientieren. Ich will ganz kurz, auch da, wie ich es gestern getan habe, im Hinblick auf unsere Beweggründe, nochmal einige falsche Erwartungshorizonte ansprechen und auch auf Gründe hinweisen. Sehen Sie, wenn die Vergangenheit, und das habe ich auch im Hinblick auf die Motive gesagt, nicht klar bewältigt ist, gibt es völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen. Gerade wir Deutschen im Hinblick auf das Zusammenwachsen von Ost und West haben so grundsätzlich verschiedene Erwartungen. Die Ostleute sind enttäuscht und hier im Westen sind die meisten gar nicht mehr bereit, einige Opfer zu bringen. Oder im persönlichen Bereich, wenn Ehen gescheitert sind, können die Partner entweder so resignieren, dass sie sagen, also für mich kommt sowas nie mehr in Frage, und das wäre auch das biblisch Gerechte, dass der Mensch zur Besinnung kommt und sich auf Gott bezieht. Oder aber, es wird wieder experimentiert. Völlig falsche Zielsetzungen, die immer nur egoistisch sind und auf die eigenen Bedürfnisse konzentriert sind. Oder wenn wir an Erziehungsfragen denken in unserer heutigen Gesellschaft. Wie viel Leistungsdruck geht doch oft von Eltern auf die Kinder aus? Man legt in sie etwas hinein im Sinne einer Erwartung, dass die Kinder es mal besser haben sollen, mehr erreichen sollen, damit der Sozialstatus besser ist. Kennen Sie so etwas? Und wenn dann die Erwartungen nicht erfüllt werden, sehr erstaunlich, dass heute Hunderte von Kindern Selbstmord betreiben. Hunderte von Kindern scheiden pro Jahr in unserer Bundesrepublik aus dem Leben, weil sie mit dem Zukunftsproblem nicht fertig werden. Möchten wir also da nicht falsche Erwartungen auch im Hinblick auf den anderen haben? Nicht zu hohe Anforderungen an uns und auch andere richten. Wenn Gott Zielsetzungen gibt, dann gibt er zugleich neben der Aufgabe auch immer die Gabe. Bei Gott ist das anders. Er überfordert keinen. Und wenn wir in den Werken wandeln nach Epheser 2, Vers 10, die Gott zuvor bereitet hat, dann bereitet er uns vor, dass wir in den Werken wandeln, damit wir auch seine Zielsetzungen erreichen können. Möchten wir doch nicht das idealtypische, das perfektionistische Denken haben. Das im Bereich des Glaubens kann ganz gefährlich werden. Wenn man auch da im Glauben an sich falsche Maßstäbe anlegt, perfektionistische, und dann geht's immer wieder daneben. Wie viele sind resigniert? Ich habe in meinem Haus mal jemanden wohnen gehabt, der durch eine schwärmerische Bewegung auf ganz bestimmte Ziele gelenkt wurde, und als das nicht kam, hatte 4 Kinder das Leben genommen. Falsche Erwartungen. Das ist ganz schlimm im religiösen Bereich. Und ein letzter Punkt noch dazu. Wenn wir Vergleiche anstellen, in all den verschiedenen Lebensbeziehungen, bis hin in den geistlichen Bereich, und uns an Menschen orientieren und nicht an Gott, dann wird es immer problematisch. Dann kann Neid, Missgunst eintreten. bis hin zum Hass auf den, der es besser hat, der es weitergebracht hat, der einen anderen Lebensstandard hat. In uns stecken alle diese falschen Ansätze eines Vergleichs. Möchte der Herr uns da bewahren? Im religiösen Bereich möchte ich noch kurz einige Punkte ansprechen. Wenn bei denen, die zum Glauben kommen, falsche Erwartungen erweckt werden, in dem Sinne, kommt zu Jesus, alles ist gut, gibt es oft schwere Enttäuschungen. Haben Sie das auch bei Menschen erlebt? Es ist gewiss so, wenn wir zu ihm wirklich kommen, in der Jesus-Nachfolge stehen, dann wird er alle Verheißungen erfüllen, aber nicht alle unsere Wünsche. Da kam ein Junge zu seinem Vater, freudestrahlend, ich habe mich bekehrt, und dann sagte der Vater, mein Sohn, schicke dich zur Anfechtung. Ob es pädagogisch richtig war, aber zumindest ist nicht eine falsche Erwartung in dem Jungen geweckt worden. Es gibt heute eine Verkündigung, ich habe sie hin und wieder angesprochen, die schwärmerisch ist. Du darfst nicht arm sein, du darfst nicht krank sein, habe ich jetzt wieder in Berlin gehört, wo man den Menschen Dinge verspricht, die einfach biblisch nicht begründet sind. Jeder soll ein Haus haben, jeder einen guten Wagen fahren können, weil der Gott reich ist. Ja, der ist reich, aber nicht zuerst, um uns im materialistischen Sinne mit all diesen Dingen auszustatten. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir hier Haus oder auch einen Wagen haben, sodass man mobil ist. Bin ja auch froh, dass ich relativ schnell hierher fahren kann, die über 300 Kilometer. Aber daraus eine Verkündigung zu machen, die das zwangsläufig fordert, das ist verheerend. Und wie viele sind schon enttäuscht worden im Hinblick auf versprochene Krankenheilungen und es traf nicht ein. Resignation, Enttäuschung tritt ein und manche werfen alles über Bord. Jesus versprach nie Unrealistisches, sondern er hat immer im Hinblick auf die göttlichen Ziele uns das verheißen, was wir dann auch umsetzen können. Und da geht es eben in der Nachfolge, wenn wir durch die enge Pforte gegangen sind, auf dem schmalen Weg bleiben, auch um Prüfungen, Anfechtungen und Leiden. Und wenn das verschwiegen wird bei Evangelisationen, dann kommen die Probleme oft. Man hat am Anfang herrliche Gefühle, Gott schenkt sie auch, und wenn die Gefühle wegbleiben, dann bricht auch vieles zusammen. Gott hat uns nicht verheißen, wie es auch in manchen Verkündigungen heißt, glücklich sein in Jesus, glückliches Leben. Gott schenkt uns Friede, Freude. Das ist auch etwas Emotionales. Aber nicht in dem Sinne, dass wir nur glücklich sind. Das ist ein ich-bezogenes, falsches Evangelium. Das ist ein Widerspruch eigentlich. Oder denken Sie daran, Friede auf Erden, was alles im evangelischen Lager an Verkündigungen, an Zielen propagiert wurde. Und wie ich es gestern sagte, noch ein letzter Bereich dazu, Gebetserhörungen. Wenn wir falsche Erwartungen haben und Gott diese sogenannten Gebete nicht erfüllen kann, weil sie uns schaden würden, dann ist oft die Enttäuschung, die Resignation groß. Ich kenne gerade in seelsorgerlichen Gesprächen, habe ich das erfahren, so viele, deren Glaubensleben da Schiffbruch erlitten hat. Sollen wir doch an das zweite Gemeindegebet denken, Epheser 3, Vers 20. Gott gibt über Bitten und Verstehen, aber im geistlichen Sinne. Gott hat andere höhere Zielsetzungen. Und das, lassen Sie mich hier sagen, ehe ich jetzt anhand der Bibel nun die göttlichen Erwartungen und die wir haben sollen, anspreche. Die göttlichen Ziele, das, was Gott erwartet von der Gemeinde, vom Einzelnen, ist eben nicht diesseits orientiert. Gott schenkt uns das auch. Nicht primär diesseits orientiert. Ich zitiere nochmal Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird uns dann nachgeworfen werden. Zufallen. So hat es Luther übersetzt. Gott hat eine Zielsetzung, die weiter geht als das, was wir begreifen können. Und ich werde diese Zielsetzungen noch ansprechen, damit wir in unserer Erwartung gottgemäß ausgerichtet werden. Die Erwartungen, die wir haben dürfen, werden in der Bibel mit Hoffnungs- oder Erwartungsgut umschrieben. Das ist also immer etwas, was in der Zukunft liegt. Der Glaube kann dieses Erwartungsgut jetzt schon fassen, aber noch nicht jetzt mit der Realisierung dessen rechnen, was in späteren Zeiten erfüllt wird. Wir müssen das auseinanderhalten. Während die göttlichen Tatsachen, die uns im Glauben erschlossen sind, jetzt und hier innerlich geschenkt werden, wenn Sie jetzt glauben, was mit dem Glaubensgut zusammenhängt, dann haben Sie das. Ob das jetzt fühlbar ist, spürbar ist nicht das Entscheidende. Ich werde darauf auch noch eingehen. Was ist unter Hoffnungserwartungsgut zu verstehen? Eine gewisse Erwartung der Erfüllung göttlicher Verheißung im Gegensatz zu unbegründeten, auch menschlichen Zukunftsspekulationen. Damit gehen die Sekten einher und Satan hat ein Interesse daran, das alles in Misskredit zu bringen. Was dahinter stehen mag, ob das nun eine psychische Täuschung ist oder eine satanische Inspiration. Ich habe gelesen, dass einem Prediger im Raum Hannover eine eigenartige Erscheinung im Wagen zuteil wurde. Er nimmt einen Anhalter mit und der sagt, innerhalb von 5 Jahren kommt Jesus wieder. Und dann war die Gestalt verschwunden. Sowas hat sich ja schon des Öfteren hier und da zugetragen. Ich habe also auch bei Buch schon mal etwas Ähnliches erfahren. Was steht dahinter? Zumindest eine Verunsicherung. Wenn dann die 5 Jahre vorüber sind und der Herr kommt nicht wieder, werden viele enttäuscht. Lassen wir uns von derartigen Dingen nicht beeinflussen. Dann geht es um eine geistliche Anbindung an die Wirklichkeiten der unsichtbaren Welt des Lichtes nach Hebräer 6, Vers 19. Wir müssen also mit der göttlichen Wirklichkeit viel stärker konfrontiert werden als mit dem Sichtbaren. Und das ist im Glauben möglich. Und schließlich ist das insgesamt dieses Hoffnungsgut nach Epheser 1, Vers 18 ein Gut, das nur mit erleuchteten Augen des Herzens erfasst und in Besitz genommen werden kann. Darum sollen wir darum bitten, dass Gott uns erleuchtete Herzensaugen schenkt, damit diese Geheimnisse geoffenbart werden. Und es ist ein Geheimnis, den Willen Gottes zu erkennen. Ein Geheimnis, so wie es noch andere Geheimnisse gibt. Wir sollten also darum bitten. Gewiss, es gibt viele, die sagen, ach, das interessiert mich alles nicht, was in der Zukunft liegt. Die Hauptsache, ich glaube an meinen lieben Heiland, der mir meine Sünden vergeben hat und ich komme dann in den Himmel. Das klingt manchmal so scheinbar demütig, hat aber nichts damit zu tun, dass auch Gott uns die Erkenntnis seines Willens schenken möchte, damit wir zubereitet werden auf diese herrlichen Zielsetzungen. Darum, zweitens, worauf gründet sich denn diese Hoffnung, unsere Erwartung im Hinblick auf Zukunft? Erstens, auf all die im Evangelium und in Sonderheit die in den paulinischen Briefen für die Gemeinde gegebenen Verheißungen. 2. Korinther 1, Vers 20, denn alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung durch uns. Und damit wird auch die Zielsetzung angesprochen. Dann auf die Liebe und Allmacht Gottes, die geoffenbart ist in Christus. Nur deswegen haben wir eine lebendige Hoffnung, dürfen wir zukunftsgerichtet sein. Menschen in dieser Welt ohne Jesus Christus haben keine lebendige Hoffnung. Es ist erschütternd, wenn man das miterleben muss, wie dann Menschen in Krankheitsnöten, in Leiden, die keine Perspektiven haben, jämmerlich dahin leben, vegetieren müssen. Und worauf gründet sich die Hoffnung noch? Eben auf Jesus Christus selbst. 1. Korinther 1, Vers 30. Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und die Erlösung hat es immer mit der Vollendung zu tun. Das ist zukunftsgerichtet. Wir haben hier nur das Angeld durch den Heiligen Geist oder das Unterpfand des Heiligen Geistes. Und nun, ehe ich das Endziel, das Erwartungsgut im Einzelnen auseinanderlege, doch noch einmal auch ganz konkret, praktisch, was dürfen wir jetzt nehmen und auch erwarten für uns? Das wäre Glaubensgut, aber auch dazu brauchen wir einen Zugang im Sinne einer klaren Erwartung. Johannes spricht im ersten Johannesbrief im 5. Kapitel an vielen Stellen im Hinblick auch auf das Erwarten bei Gebetserhörungen in der Formulierung "Wir wissen". Bei vielen ist ja dann, wenn es heißt, wir glauben, das so ein Vermuten, na, ich meine, wie wird's Wetter, na ja, ich glaube so oder so. Das ist keine klare Erwartungshaltung. Wir dürfen wissen, und das ist eine Gewissheit, die der Heilige Geist in unser Herz und Leben hineinlegt. Wir dürfen jetzt empfangen, und ich nenne einige, in der Vergebung unserer Sünden und in der Reinigung von den Sünden von Gott uns geschenkte Bewältigung der Vergangenheit. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen herrlichen Namen, der dir alle deine Sünden vergibt. Und in 1. Johannes 1, Vers 7 geht es um die Reinigung. Das dürfen wir jetzt nehmen und ganz konkret erwarten. Oder im Empfang des Heiligen Geistes. Durch den Glauben werden wir Teilhaber der göttlichen Natur und das geschieht nur durch Vermittlung des Heiligen Geistes. So lebt dann Christus in uns. Und wir dürfen ganz aktuell das, was der Herr uns zusagt, erfassen, nämlich, dass wir auch in Christus Geheiligte sind. Er ist unsere Heiligung und wir dürfen der Heiligung nachjagen und sie nehmen. Wir dürfen erwarten, dass wir in der Kindschaft auch zur Sohnschaft ausreifen und dass der Leib des Christus zum ganzen Vollwuchs kommt nach Epheser Kapitel 4, damit wir nicht nur Kinder sein und uns hin und her bewegen lassen durch allerlei Wind der Lehre. Eine gewisse Erwartung, die wir haben dürfen. Und die Gewissheit über die Mächte der Finsternis, Sünde und Tod in Christus triumphieren zu dürfen, weil nach 2. Korinther 1, Vers 14 wir alle Zeit in seinem Sieg oder Triumph mitgeführt werden dürfen. Und Johannes sagt uns auch im Johannesbrief, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, und wir dürfen wissen, dass wir, wenn wir an ihn glauben, aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen sind und nicht mehr in das Endgericht kommen. Und dass damit der Sieg Jesu Christi auch in allen Gerichten über alle Feinde und über alles Böse, er der Triumphierende ist. Das sind wunderbare Dinge, die wir erfassen dürfen, jetzt im Glauben. Und bei dem letzten habe ich schon Hoffnungsgut angesprochen. Und dieses Hoffnungsgut möchte ich im Einzelnen nun auch noch weiter ausdifferenzieren. Es ist ein Erwartungsgut, das speziell zunächst der Gemeinde gegeben ist. Ich will das noch einmal eindeutig zum Ausdruck bringen. Sehen Sie, wenn Sie heute Zeitschriften kriegen im religiösen Bereich, und ich habe gestern aus Idea Spectrum zitiert, dann wird die Erwartungshaltung kaum angesprochen. Dann geht es immer um Gegenwartsprobleme und es wird alles auf eine Ebene heruntergezogen, die doch wiederum gesellschaftlich kosmisch ist, bis hin zum Politischen. Oder es wird viel pädagogisiert, theoretisiert, psychologisiert. All das hat mit dem Erwartungsgut wenig zu tun. Wir brauchen darum eine Ermunterung, dass wir auch heilsgeschichtlich denken. Und sehen Sie, liebe Brüder und Schwestern, wer das nicht sieht, und wir wollen uns nicht überheben, der wird in der Praxis auch sein Christentum anders verstehen und anders ausleben. Ich habe gestern, noch ehe ich hierher fuhr, ein Telefongespräch gehabt. Ein Bruder, der mit mir mal sprechen wollte, der einen Artikel von mir gelesen hat im Hinblick auf Prophetie. Er sagt, er hat ständig mit Theologen dort zu tun, im Schwabenländle, wo die meisten jetzt die Gemeinde aktivieren wollen, Gemeindeerneuerung, wo es darum geht, dass die Christen alles tun, damit nur Bewegung wieder in die erstarrten Kirchen und Gemeinden hineinkommt. Aber die Zielsetzung ist letztlich nicht heilsgeschichtlich orientiert. Und wenn dann Methoden angewandt werden, bis hin zur Ankündigung, große Heilungsversammlungen, der Heilige Geist wird jetzt ausgegossen und noch weitergehen, wie es, ich habe es wohl hier, nein, da war ich noch nicht in Berlin gewesen, konnte es auch noch nicht hier andeuten, wie ich es in Berlin anlässlich des Jesusmarsches erlebt habe, Proklamationen, wer herrscht jetzt über Berlin? Honecker ist abgetan, Jesus, und das wollen wir einmal proklamieren. Dreimal haben dann die Zigtausende das gesagt. Noch mehr, wer herrscht jetzt über Deutschland? Jesus Christus. Merkwürdige Methoden. Und bei uns da in der Nähe, in Tübingen, hat auch so eine Gruppe evangelisiert. Und dann wollten sie das demonstrieren. Wer herrscht jetzt über Tübingen? Jesus Christus. Und was ist mit Satan? Der ist besiegt. Und das wollen wir jetzt einmal praktisch tun. Und dann haben die da mit einer Lautstärke aufstehend mit den Füßen auf dem sogenannten Satan herumgetrampelt. Schaurige Methoden. Alles Verirrungen. Aber das ist heute gang und gäbe. Weil die Zielsetzungen unklar sind und man keinen Durchblick hat. Und das möchten wir jetzt noch tun in diesem zweiten Teil, damit ich also die Konkretisierung auch im Hinblick auf unser Erwartungsgut definieren kann. Was erwarten Sie in der Zukunft, wenn Sie das Hoffnungsgut der Bibel kennen? Worauf warten Sie? Ich las jetzt einen Artikel eines bekannten Gottesmannes, der viel Einfluss hatte. Es ist, so sagte er, nicht in Ordnung, wenn die Gläubigen eine Vorentrückung erwarten. Wir müssen in die Drangsale hinein, in die letzten Gerichte, die auch in der Offenbarung stehen. Was erwarten Sie? Bitte, wenn einige das nicht so sehen, ich will nicht darüber streiten. Aber für mich ist klar, dass das, was sich in der letzten Hälfte der Jahrwoche vor allen Dingen vollzieht, ich habe das schon oft hier angesprochen, jene Zornesschalengerichte, wenn sie ausgegossen werden, Gerichte sind, die mit der Unbußfertigkeit der Menschen zusammenhängen. Und die Gemeinde ist nicht gesetzt zum Zorn. Und der Zorn findet ja hier seinen Ausdruck in verschiedenen Formen, in Gerichten. Und drei Gerichtsarten werden in der Bibel immer wieder definiert, im Alten Testament, und sie tauchen genau wieder in der Offenbarung auf. Wenn Sie an die apokalyptischen Reiter denken, den ersten will ich mal weglassen, aber es ist Krieg, dann Hunger, Seuchen und in Verbindung damit Tod. Müssen wir nun, gewiss, wir können auch als Gläubige in solche Geschehnisse mit hineingenommen werden, wie das auch im letzten Weltkrieg der Fall war. Und es werden sicher auch in Jugoslawien dort bei diesen grausamen kriegerischen Ereignissen auch Gläubige mit betroffen sein, weil wir noch in dieser Welt leben. Aber grundsätzlich dürfen wir doch wissen, es gibt einen Unterschied auch im Hinblick auf Gerichte zwischen Israel und Ägypten damals. Und auch in der Offenbarung wird das beschrieben. Ich will es nochmal klar artikulieren, was ich auch gestern Abend zum Ausdruck gebracht habe. Wenn wir uns trösten sollen nach 1. Thessalonicher 4, Vers 18, Angesichts der Tatsache, das musste Paulus damals klarstellen, dass viele schon entschlafen waren und die nicht zu kurz kommen. Wenn der Herr erscheint, werden die in Christo Entschlafenen zuerst ihm entgegengerückt werden und die dann Lebenden. Wenn wir uns damit trösten sollen, dann dürfen wir unsere Häupter erheben und sollen nicht Katastrophenerwartungen zuerst artikulieren, wie das oft geschieht. Das ist meine innere Überzeugung. Was erwarten Sie? Dürfen wir mit der Wiederkunft Jesu rechnen? Und ich habe auch hier schon mal einen Dienst getan unter dem Aspekt, und ich habe es auch in Gnade und Herrlichkeit in einem Artikel jetzt schreiben dürfen, bekehrt wozu? Zu dienen und zu warten. Zu warten auf den wiederkommenden Herrn. Das ist eine Motivation, auch für den Dienst auf den wiederkommenden Herrn zu warten, weil wir ihn lieben und weil er vor allen Dingen uns zuerst geliebt hat. Und wenn ja Gott selber das prophetische Wort uns gegeben hat, dass in dieser dunklen Zeit ein Licht, eine Lampe sein soll, dann brauchen wir dieses Licht zur Orientierung, damit wir nicht verführt werden oder damit wir nicht erdrückt werden von den Ereignissen dieser Zeit. Und wie viele Menschen, die keine Hoffnung haben, geraten in Ängste, werden schwermütig, haben keinen Durchblick mehr. Das ist schaurig, was sich ja in unserer heutigen Zeit alles tut. Politisch, wirtschaftlich, ökologisch. Für mich ist das Erwartungsgut 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18, dann das gesamte 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs etwas Wunderbares, etwas Mutmachendes. Wo auch in diesem Kapitel, Vers 52, gesagt wird, wenn er wiederkommen wird, werden wir Auferweckte und Verwandelte sein dürfen. Damit rechne ich. Auch in Philipper 3, er wird dann wiederkommen, wenn unser Bürgertum, unser Wandel, unsere Politik dort droben ist und unseren Sterblichen oder unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln. Das Hoffnungsgut hat doch keine außerhalb der Gemeinde stehende Institution, Gruppe, Bewegung, Konfession, Denomination, wie wir es nennen wollen. Nur die Gemeinde darf dieses Erwartungsgut haben. 1. Johannes 3, Vers 2 habe ich gestern Abend auch genannt. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist, beschreibt Johannes. Allerdings, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Und nach Kolosser 3 werden wir dann auch Geoffenbarte sein. Auch diese Stelle habe ich gestern Abend gelesen. Wenn er wiederkommt, werden wir mit ihm geoffenbart werden. Das ist für mich die nächste Zielsetzung. Wenn dann noch Leiden, Probleme kommen, Schwierigkeiten, dann darf ich wissen, das kann ich einordnen auf dem Wege hin zu diesem Ziel. Dann werden die äußeren Leiden mich nicht abbringen, davon meinen Blick aufwärts zu richten. Deswegen war ja in der Arche die einzige Öffnung für die dort in diesem Schiff sich befindlichen nach droben, damit sie von den Katastrophen ringsum nicht seelisch erschüttert würden. Gott, ein weiser Pädagoge, wusste schon, aus welchem Grunde er eine solche Konstruktion bevorzugen würde. Das ist das Nächste. Darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und darum sollte diese Hoffnung auch immer wieder verkündigt werden. Denn ich sage es immer wieder, ohne klare Zielsetzung können wir auch den Weg zum Ziel nicht eindeutig definieren und ihn nicht gottgemäß wandeln. Nun machen viele Schluss bei einer solchen Erwartung oder sie sehen sie noch nicht mal so differenziert. Meine Tochter, die in Bremen lebt, rief mich jetzt vor ein oder zwei Sonntagen an, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau wann, weil ich so oft auch unterwegs war, und sie sagte mir, Vati, ich muss von dir doch noch mal wieder bestätigt bekommen. Wie ist das nun? Da hat ein gläubiger Pfarrer verkündigt, das nächste wird sein, Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, Gericht über die Lebenden und die Toten, dann gehen die einen in den Himmel und die anderen ewig in die Hölle. Aus, Punkt, Schluss. Ist die Verkündigung der meisten leider auch in Evangelikalen, in gläubigen Kreisen. Wir dürfen dankbar sein, dass der Herr uns immer wieder hier auch diese Differenzierung geschenkt hat. Wir könnten doch nicht mehr ruhig sein, wenn wir wüssten, und ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wirklich Gläubige da sind. Wenige. Von den vielen Milliarden jetzt wieder umgerechnet. Und der Jesus sagt es doch selber. Meint ihr, dass wenn ich wiederkomme, ich auch den Glauben finde? Er spricht von einer kleinen Herde. Er spricht von einem schmalen Weg. Und Paulus, der Typus, ich habe ihn gestern erwähnt, stand am Schluss allein. Es geht immer wieder darum, dass zunächst auch im Sinne der Auswahl Einzelne zurechtkommen. Das Gros, was mal auszieht, auch Israelisten-Typus, bleibt oft auf der Strecke. Wir müssen zum Ziele hin, dass wir eine klare Erwartung haben. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, was dann? Keine Hoffnung mehr. Oh ja, ich denke doch, auf dieser Erde wird die nächste Heilskörperschaft vorbereitet. Durch den Dienst der zwei Zeugen in der Offenbarung, eine Erstlingsschar aus Israel, 144.000, ein Angeld. Gott geht immer den Weg über eine Auswahl, um dann in Verbindung mit der Auswahl auch das Ganze im Auge zu haben. In Offenbarung 7 und in Offenbarung 14 werden diese Auswahlgruppen aus Israel geschildert. Dann hat Gott das Erstlingsvolk Israel im Auge. Und wir dürfen dankbar sein, gerade wenn wir auch unseren Blick gen Nahen Osten richten. Was haben Sie für eine Erwartung? Erwarten Sie alles von der neuen Regierung, von den Friedensverträgen im Nahen Osten, dass endlich das gequälte Volk Israel zur Ruhe kommt? Ich würde es dem Volke Israel ja wünschen. Es ist schon schlimm, wenn man das immer wieder hört, wie jetzt neulich 5 israelische Soldaten durch einen Terrorangriff der Hisbollah getötet. Und dann gibt es Vergeltungsschläge. Wenn ein Vertrag kommt, ist dieser Vertrag mit allen Fragezeichen zu versehen. Es wird einer kommen, wenn der letzte Herrscher mit Israel einen Vertrag schließt. Aber Gott hat ins Auge gefasst, und das ist seine Erwartung, das ganze Volk Israel. Hesekiel 37, es gibt viele, viele Stellen, und ich bin jetzt fortlaufend wieder bei den Propheten im alten Bunde, und da lese ich immer wieder, wie Gott aufzeigt, dass nach Gerichten Israel das ganze Volk zurechtkommt. Und gerade in Hesekiel 37 in Verbindung mit dem Zusammenrücken der Totengebeine, wenn dann Fleisch und Sehnen diese Skelette erfahren und der Odem Gottes hineinfährt, dann steht da am Schluss das ganze Haus Israel. Und wenn Gott das sagt, dann wird er das, was er sagt, auch verwirklichen. Sicher sind das noch Prozesse. Im kommenden Friedensreich, wenn der Herr seine Herrschaft aufrichtet, dann werden einige Sehnsüchte, Erwartungen auch der Menschen erfüllt. Dann kann überhaupt erst Friede werden, wenn Satan gebunden ist. Wenn von Zion das Heil ausgeht, und da müssen wir auch differenzieren, es sind übrigens völlig falsche Erwartungshaltungen, wenn man an den sogenannten Missionsbefehl Matthäus 28 knüpft, dass jetzt schon alle Völker, Nationen zu Jüngern werden. Das ist ein Befehl an Israel. Das wird im 1000-Jahr-Reich sich erfüllen. Und daher, wenn Israel als Volks Ganzes gewonnen wird, hat Gott auch die Völker im Auge. Aber leider wird sich auch das 1000-jährige Friedensreich nicht als so zielträchtig erweisen, wie wir das erwarten könnten. Wir meinen manchmal, wenn Satan gebunden sei, wenn die äußeren Verhältnisse sich verändern, dann müsste doch der Mensch endlich anders werden. Ich habe schon gesagt, Gott stellt damit unter Beweis, dass nicht primär die Verhältnisse verändert werden müssen, sondern der Mensch. Der Mensch lebt immer in der Utopie, die Verhältnisse verändern zu wollen. Was ist den Menschen im Osten versprochen worden, wenn nun der Kapitalismus, die freie Marktwirtschaft oder eine soziale Marktwirtschaft kommt, dann wird es den Leuten besser gehen. Anstatt, dass die Menschen ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen und mit ihm rechnen, schauen sie immer wieder auf das Diesseits. Enttäuschung. Und wie ist das Ergebnis nach diesem tausendjährigen Friedensreich? Sie wissen es. Wenn Satan losgelassen wird, um die Menschen nochmal zu versuchen, fallen sehr, sehr viele ab. Und es geht wieder eine Rebellion durch die Massen. Und da merken Sie auch, dass die Massen nie Reich Gottes bauen können, Heilsgeschichte machen. Das sind immer nur wenige. Gott hat zwar auch die Massen ins Auge gefasst und hat sie auch hineingenommen in seine Heilsplanung, in die Heilsgeschichte. Das dürfen wir erwarten, weil Gottes Zusagen treu sind, aber nie ohne Gerichte. Und wenn dieser Äon durch Gerichte zugrunde geht, dann wird die größte Katastrophe aller Zeiten nach mindestens 1000 Jahren kommen, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Das dürfen wir auch erwarten. Siehe, ich mache alles neu. Und wenn Gott das sagt, alles, dann wird er das auch ausführen. Offenbarung 21, Vers 5. Da steht es, alles macht er neu. Und 2. Petrus 3, Vers 13. Da verspricht der Herr durch den Propheten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das dürfen wir erwarten. Ist da etwas Mutmachendes, wenn wir wissen, dass unsere so in Bedrängnis geratene Schöpfung, ökologisch ist alles durcheinander, schlimmen Zeiten entgegengeht, dann dürfen wir wissen, zu seiner Zeit wird Gott eine völlige Veränderung schaffen. Ich habe in Langensteinbach im Hinblick auf Gerichte unterschieden zwischen Wassergerichten und Feuergerichten. Bei Wasser geht es immer mehr um das Vordergründige, um das Äußere. Auch wir sind gereinigt durch das Wasserbad des Wortes. Und die erste Schöpfung zwischen 1. Mose 1, 1 und 2, die ist wiederhergestellt worden nach einem Gericht auch mit Wasser. Denn der Geist Gottes brütete über den Wassern. Und dann gab es noch einmal eine Sintflut, ein Gericht durch Wasser. Und wir selber können, positiv gesehen, durch das Wort Gottes, das auch mit dem Wasserbad verglichen wird, uns reinigen lassen. Wenn aber Gott mit Feuer antwortet, dann geht es um eine totale Veränderung. Darum sollen auch wir getauft werden mit Heiligem Geist und Feuer, damit in unserem Innersten etwas total Neues wird. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Und am Ende, und jetzt komme ich auf diese Situation, wird dann diese Erde, dieser jetzige Himmel total vergehen. Und das geschieht wohl mit atomaren Mächten durch Feuer, wie es Petrus beschreibt. Ich denke, es ist nötig, wenn Gott eine so totale, radikale, auch im Gericht vorgenommene Veränderung bewirkt, dann weiß er, da darf nichts Altes bleiben. Gott sei Dank dürfen wir nun diese herrliche Erwartung haben. Gott wird alles neu machen. Und bei uns hat er schon angefangen. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Darf ich dich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du in Christus neu gemacht? Neues Leben aus Gott. Wir haben den Tod schon hinter uns, wenn wir aus dem Tode zum Leben gekommen sind. Und wir müssen auch das immer wieder bezeugen, auch wenn wir heilsgeschichtlich prophetisch denken. Ja, durch uns sollen all die Verheißungen realisiert werden. Bis hin zu dem allerletzten Ziel. Und sehen Sie, wenn auf der neuen Erde auch die Nationen genesen werden von den Blättern der Bäume, die an diesem Lebensstrom stehen, dann hat Gott für diese Schöpfung eine herrliche Zukunft bestimmt. Und wenn jetzt schon die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes nach Römer 8, dann geht es zuerst darum, dass wir fertig werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, dass aus dieser Zukunftsperspektive sich auch ganz bestimmte Konsequenzen ergeben, auf die ich zum Schluss nochmal hinweise. Der Feind, wenn er nicht durch Sünde die Gemeinde verführen kann, will nur durcheinander werfen und die Zielsetzungen verschieben. Gott sei Dank dürfen wir aber wissen, das letzte herrliche Ziel wird uns in 1. Korinther 15 beschrieben, Vers 28, Gott wird einmal sein, alles in allem und in allen. Und wenn im Griechischen, wo Luther manchmal alle Dinge übersetzt hat, oder wenn alles da steht, der Artikel ta, panta, in Verbindung mit dem All steht, dann meint Gott immer die ganze Schöpfung, und zwar sowohl die unsichtbare als auch die sichtbare. Das ist eine Zielsetzung, darauf darf ich mich freuen. Oder wollen Sie Satan mehr Macht einräumen als unserem Gott? Was sind die Christen oft doch im Hinblick auf das Gottesverständnis und die Ziele? So eng gespurt, dass sie nur immer einen Teil der Erlösung nehmen. Ich kann mich, darf ich ganz offen sagen, nicht damit zufrieden geben, dass der größte Teil der Menschen eine Beute Satans sein soll. Dass Gottes letzte Ziele Gericht, Feuersee sein sollen, nein. Wenn Gott alles neu machen wird, dann hat er ein wunderbares Programm. Und es ist die Frage, ob wir unsere Erwartungshaltung mit der Erwartung Gottes, die er in der Bibel niedergelegt hat, in Einklang bringen. Forschen Sie doch einmal. Viele forschen gar nicht, sind so voreingenommen, dass sie die letzten Ziele gar nicht sehen. Und jetzt nun zum Schluss im Hinblick auf die Konsequenz. Es muss ja Konsequenzen haben, damit wir nicht nur immer in der Zukunft leben. Es gibt viele Gläubige, die das Ziel sehen, aber keine Konsequenz daraus ziehen. Der Zweck dieser Sichtweise, dieser Erwartung muss sich niederschlagen bis hinein in die Verhaltensweise im konkreten Alltag. Wir können nicht von der Versöhnung des gesamten Alls reden, ohne auch in der Versöhnung zu leben. Hier und dort. Und darum ist es jetzt ein Übungsprozess, in dem wir stehen, damit wir eingeübt werden auf die große Zielsetzung, dass einmal durch uns alle Verheißungen erfüllt werden. Darum werden wir hier vorbereitet auf die zukünftigen Aufgaben unserer Berufung. Ich kann die Stellen jetzt nicht lesen. 1. Korinther 6, 1 bis 7 und 2. Korinther 1, 21. Da steht es, einmal auch im Hinblick auf die Gerichte, die wir durchführen. Wisset ihr nicht, dass ihr einmal die Welt und sogar die Engel richten werdet? Ja, wie mag das zugehen? Also an so einem Extrembeispiel kann man das erhellen. Ich glaube, ich habe es auch hier schon mal gesagt. Wenn zum Beispiel Märtyrer, nehmen wir an einen Richard Wurmbrand, der in Rumänien um des Glaubens willen gefoltert wurde, dann einmal später seinen Peinigern gegenüberstehen wird, der braucht nur seine Wundmale zu zeigen, das ist dann ein Gericht an dem anderen, aber im Sinne des Zurechtbringens. Und hier schon sollten wir uns einüben lassen, dass wir nicht jetzt schon im eigenmächtigen Sinne richten, den anderen K.O. schlagen, sondern Gott Raum geben. Dass wir Liebe praktizieren, allerdings auch in der Wahrheit. Einübung in den zukünftigen Beruf. Was haben wir für eine herrliche Zielsetzung, liebe Brüder und Schwestern? Von der Zielsetzung wird heute wenig gesprochen. Die meisten trimmen die Gläubigen auf Aktivitäten jetzt. Gewiss, wir sollen das auch tun. Wir haben die Möglichkeit, hier Christus zu bezeugen. Und wir sollten das Lob Gottes, ich habe gestern Abend davon gesprochen, wir sollen allezeit zum Lobpreis der Herrlichkeit unseres Gottes da sein, nach Epheser 1, Vers 6. Dann ist das die Vorbereitung dafür, dass einmal alle Menschen ihn anbeten werden. Nach Philipper 2, in den Versen 10 und 11. Weil in dem Namen Jesu sich einmal alle Knie beugen werden, der überirdischen, der irdischen und der unterirdischen. Alle Knie. Weil das Gott vorhat, und zwar zu seiner Verherrlichung, werden Knie immer gebeugt. Wir dürfen es nach Epheser 3 jetzt schon tun. Paulus sagte sich, beuge meine Knie vor dem Vater aller Vaterschaften. Wir dürfen jetzt hier schon uns einüben in Dank, in Lobpreis und Anbetung um Jesu Willen, damit die Zielsetzung einmal realisiert wird, dass die ganze Schöpfung zur Ehre des Herrn, ihn lobend und preisend und anbetend vor ihm steht. Und dann beginnt Gott das Eigentliche erst. Wir haben also noch viel zu erwarten. Ist das nicht zu gewaltig? Also ich muss sagen, angesichts dieser Zukunftsperspektiven kann man nur anbeten. Es sind unaussprechliche Dinge. Was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben zunächst, und er wird seine Schöpfung nicht versäumen, sondern auch zu diesem herrlichen Ziel führen. Erwartungshaltungen, darum ging es heute. Nur wenn wir die letzten Zielsetzungen kennen, können wir die jetzigen einordnen. Werden wir nicht vordergründig dauernd, wie das heute ja der Fall ist, von einem Vergnügen zum anderen jagen die Menschen. Immer Kurzweil, kurzfristige neue Ziele. Da ein Fußballspiel, dann wird hier was angeboten im Fernsehen, da ein Vergnügen, da hat ein Verein ein Fest, das ist der Mensch von heute. Wenn wir diese Zielsetzung haben, brauchen wir unsere Freude nicht in den Vergnügen zu suchen, sondern dürfen wir uns freuen in dem Herrn alle Zeit und alle Wege. Philipper 4, Vers 4. Haben wir eine Zielsetzung, eine Ausrichtung, und das hängt mit der Motivation zusammen, mit den Motiven, die wir haben, die zielgerichtet sein sollen, möchte Gott schenken, dass wir unsere Beweggründe einmal überprüfen, die Zielsetzungen uns von Gott neu verklären lassen, damit wir dann auch den Weg zum Ziel, den Glaubensweg, so beschreiten können, dass unser Gott verherrlicht wird. Und dass wir uns zubereiten lassen auf all diese herrlichen, von mir heute Morgen angesprochenen Aufgaben, die Gott bereit hat. Der Herr segne uns dieses Wort, und ich denke, dass er es uns lebendig gemacht hat und dass wir es weiter bewegen dürfen. Amen.